frisch aus der Sommerpause zurück, begeben wir uns heute auf abenteuerliches Gelände. Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei Schweizweit. Wir befinden uns heute in einem der größten Freestyle-Parks Europas und dieser liegt nicht etwa in Berlin, in London oder in Paris. Nein, er liegt am Stadtrand von Zürich. Ich begebe mich also auf Tuchfühlung mit einigen der besten Skatern dieses Landes. Zuvor allerdings ein kurzer Blick auf die Sendung und dieser zeigt, wir sind nicht nur mutige Bergler, sondern ein einig Volk von durchgeknallten Extremsportlern.
Spiel mit dem Tod, wo Basejumper den ultimativen Kick suchen. Auf Magellan Spuren, zwei Schweizer Kiten am Ende der Welt. Und wenn Frauen hauen, die Sportart Roller Derby erlebt ein Revival.
Freestylen heißt ja wörtlich übersetzt die freie Improvisation. Und diese beinhaltet oft die Überwindung der eigenen Schwerkraft. Dazu braucht es vor allem Risikofreude. In der Schweiz hat sich in den letzten Jahren eine Sportart etabliert, die genau diesen Prinzipien folgt und echt nichts für Weicheier ist. Man stürzt sich nämlich aus etwa 400 Metern einfach so in die Tiefe. Basejumping wird das genannt. Das klingt nicht nur gefährlich, das ist es auch. Und so wurden in den letzten Wochen gleich zwei prominente Opfer beklagt. Einer von ihnen war der englische Stuntman Mark Sutton.
Für Mark Sutton war nur der Himmel die Grenze. So reagierte ein Freund auf den plötzlichen Tod des Extremsportlers vor 3 Wochen. Und an die Grenze ging Sutton gerne, wie dieses Video von einem früheren Sprung beweist. Der Unfall ereignete sich im Wallis. In der Region Grand Sautant auf 3300 Metern Höhe sprang Mark Sutton aus dem Hubschrauber. Er wollte ganz nah an der Felswand ins Tal schießen und im Dorf Le Petit mit dem Fallschirm landen. Aus dem spektakulären Sprung sollte ein kommerzielles Internetvideo produziert werden. Doch kurz nach dem Absprung knallte Sutton mit 200 Stundenkilometern gegen eine Felswand und war sofort tot. Basejumping, das Springen von Gebäuden, Brücken oder Felsen, hat eine stetig wachsende Fangemeinde. Die Springer zeigen ihre waghalsigen Flüge, die sie in fledermausartigen, aerodynamischen Wingsuits vollführen, im Internet. Und gehen dafür immer höhere Risiken ein. Das Lauterbrunnental im Berner Oberland ist mit seinen steilen Felswänden ein internationales Mekka der Basejumper. Rund 20.000 Sprünge im Jahr finden hier statt. 2013 sind bereits 2 Menschen ums Leben gekommen. Eine Helmkamera wie hier hat mittlerweile fast jeder dabei. Denn zur Sensation gehört auch immer die Präsentation.
Dass man heute überhaupt anklickt.
Damit man heute auf YouTube überhaupt angeklickt wird, muss man Spektakuläres bieten. Ein normaler, ungefährlicher Basejump ist langweilig. Das klickt heute keiner mehr an. Und auch für Sponsoring müssen die Sprünge immer schwieriger und spektakulärer werden.
Schwierigere Sachen machen, neue Sachen, spektakuläre.
Bruno Dura ist Notarzt in Lauterbrunnen. Er ist zur Stelle, wenn ein Basejumper verunglückt. Verbieten kann die Gemeinde die Sprünge kaum. Selbst wenn sie eine Absprungstelle sperrt, suchen sich die Springer neue Plätze.
Das ist aber vielleicht halt das Problem.
Das Problem sind vor allem die Profis. Die gehen eher ans Limit. Gerade bei Filmaufnahmen kann das dann heikel werden. Wir hatten in diesen Wochen 2 Wingsuit-Flieger, die zu tief waren und dabei tödlich verunglückten.
Die zu tief gekommen sind und tödlich verunglückt sind in dieser Serie.
Wo ist das passiert?
Da hinten bei dieser Scharte hat einer versucht, möglichst knapp durch das Loch zu fliegen. Das gibt natürlich geile Filmaufnahmen. Er war aber einen Meter zu tief.
Geile Aufnahmen, kann man sagen, vom Filmen her. Der ist einen Meter zu tief gekommen.
Basejumper sind Menschen, die mit dem Risiko flirten, die die Gesetze der Natur nach eigenen Regeln auslegen wollen. Dass die Gefahr dabei stets mitfliegt, das macht die Sache erst richtig spannend. Den Absprung von der Plattform nennt die Szene dann auch bewusst Exit.
Nach dem Exit fühle ich mich erst komplett leer. Das ist dann die Leere, wo hat man keine Probleme, keine Sorge, einfach nichts. Und dann kommt der Grund auf einen zu und dann kommt richtiges Adrenalin. Und dann, das sind doch die zwei Höhepunkte eines Sprungs. Und deswegen mache ich es zumindest immer wieder, um diese Leere zu finden und dann das Adrenalin zu spüren.
Adrenalin. Der Stoff, nach dem die Basejumper gieren. Obwohl auch er nicht mehr hilft, sobald nur der kleinste Fehler passiert. Doch meistens geht es ja gut. Wie in diesem Fall hier.
Sven Kirchenmann, hallo.
Hallo.
Du bist einer der besten Skater hierzulande, hast dir auch internationalen Namen gemacht. Würdest du jemals von so einer Felsklippe springen als Basejumper?
Nein.
Wieso nicht?
Das ist absolut nicht mein Ding. Das ist viel zu gefährlich. Also wenn ich so eine Treppe runterspringe, weiß ich, was ich mache. Und auch wenn es schief geht, ich werde nicht tot sein in der Regel. Also ja. Da muss schon was Komisches passieren.
Was war das Schlimmste, was dir widerfahren ist beim Skaten?
Meine Ellenbogen.
Gebrochen?
Nein. Nein, ich habe nichts. Außer das. Seit ich 13 bin, nichts mehr kaputt gehabt.
Außer das, dass hier irgendwie sich wölbt.
Aber das ist im Fall, weil ich so viel draufgefallen bin, so, hat sich da Knorpelmasse. Ach, nein, so. Knorpelmasse. Das ist die normale Reaktion des Körpers. Als Schutz hat er sich das dort gebildet.
Jetzt ist Skaten ja weit mehr als nur eine Sportart. Es ist eine Lebenseinstellung, könnte man sagen. Was fasziniert dich so daran?
Für mich bringt es einfach die Lebensfreude, das Freisein. Vielen Leuten hat es auch schon geholfen, irgendwie ihr Leben in den Griff zu bekommen, dass sie nichts Dümmeres machen. Weil, ja, hast vorige Energie, aber weiß nicht, wohin damit. Und kauf dir ein Skateboard, sonst machst du irgendwelche, ja, weiß ich auch nicht, schräge Sachen.
Sehr gut, herzlichen Dank. Wir sehen dich gleich nochmal.
Bitte schön.
Ein Brett unter den Füßen, das kann in manchen Fällen eben die Welt bedeuten. Das gilt auch für André und Gesa Scholz. Die beiden Schweizer sind im normalen Leben eigentlich Zahnärzte. In ihrer Freizeit sind sie Extremsportler. Ihr größter Traum ist, einmal mit ihrem Kite durch die Magellanstraße zu surfen. Sie wissen schon, Kitesurf, unten Surfbrett, oben Gleitschirm. Wenn Sie nicht wissen, wo die Magellanstraße liegt, dann helfe ich Ihnen. Von uns aus gesehen ist es etwa am anderen Ende der Welt, hier ganz im Süden Patagoniens. Die Verbindungsstraße, die den Pazifik mit dem Atlantik verbindet, die ist starken Strömungen und Winden ausgesetzt, was das Vorhaben der beiden Schweizer umso schwieriger macht.
Es ist Anfang Januar. André Scholz irgendwo unterwegs in der Magellanstraße. Schwacher Wind, 10 Grad die Temperatur. Ungewohnt angenehme Bedingungen auf der anderen Seite der Welt. Eigentlich gute Voraussetzungen zum Kitesurfen. Doch beim Start seines jüngeren Bruders Gesa geschieht das Unglück. Es ist der 6. Tag der Expedition.
Okay, Stuart, was brauchst du denn?
Gesa hat bei einem ungeschickten Manöver sein Brett verloren. Eigentlich eine Routineaktion. Doch eine kleine Unachtsamkeit bringt die Expedition in Gefahr. Sollte der ganze Aufwand umsonst gewesen sein?
Er hat das Brett verloren. Wir finden es nicht mehr.
Doch der Reihe nach. Bunte Arenas, verschlafene 100.000 Seelenstadt und Ausgangspunkt der Expedition. Es ist kurz nach Weihnachten. Nach 30 Stunden Reise zieht es die Gebrüder Scholz, kaum angekommen, unaufhaltsam zu einem Punkt der Stadt. Hier haben die Bewohner dem Entdecker und Seefahrer Ferdinand Magellan ein Denkmal gesetzt. Gesa links und André rechts, in der Schweiz aufgewachsen mit chinesischen Wurzeln. Sie wollen auf seinen Spuren wandeln, wollen schaffen, was noch nie jemand gemacht hat. Sie sind moderne Seefahrer.
Irgendwann mal hatten wir die Idee. Man muss es einfach versuchen. Man erlebt so vieles auf diesen Reisen. Was einen vor allem reizt, das Unbekannte. Und das kann man eben nur erleben, wenn man etwas wagt, was noch niemand zuvor gewagt hat.
Und ich denke, das ist irgendwo der Reiz.
Es ist auch ein spezielles Gefühl.
Es ist ein spezielles Gefühl, loszufahren und dabei zu wissen, dass man bei Müdigkeit nicht einfach wieder aussteigen kann. Oder weil ich keine Lust mehr habe. Sondern man weiß, jetzt lege ich los und fahre unter Umständen ohne Pause bis zum Abend durch.
Weiter geht's mit letzten Vorbereitungen. Genügend Benzin fürs Boot ist überlebenswichtig in der Wildnis. Die Essensvorräte werden für 4 Tage berechnet. Zu knapp, sollte sich später herausstellen. Und endlich rollt der Konvoi. Zuerst auf der Straße, danach per Schiff. Immer in Richtung Pazifik und dem Start. Starker Wellengang ist in dieser oft stürmischen Region normal. Den ganzen Tag ist das achtköpfige Team unterwegs. Endlich vor Ort ist das erste Camp schnell aufgebaut. Die Abenteurer beim Abendessen äußerlich ruhig, innerlich angespannt. Der nächste Tag, 5 Uhr morgens. In 3 Etappen wollen sie die 560 Kilometer vom Start bis zum Atlantik zurücklegen. Schnell ist klar, das Wetter passt, lässt heute einen Start zu. Alles ist bereit, das Material perfekt gewählt.
Sieht gut aus. Wollen wir uns anziehen? Lass uns rasch hinter die Insel fahren.
Konzentriert sind sie, aber jetzt ist auch Nervosität da.
Es ist ein neoprentrocher Anzug. Shit, auswendig.
Angespannt. Wie es da wird. Moment, sieht es sehr böig aus. Das ist immer scheiße, wenn es böig ist.
Der Gefahren sind sie sich bewusst, haben jahrelang trainiert, um bereit zu sein.
Das Schlimmste, was passieren kann, dass wir bei 40, 50 Knoten irgendwo in der Magellanstraße verloren gehen. Das ist durchaus denkbar.
Fast gleichzeitig steigen die beiden ins 6 Grad kalte Wasser. Jetzt gilt es. Hier in der Wildnis Patagoniens hat noch nie jemand gekitet. Sie und ihre Crew sind auf sich allein gestellt. Der Start ist verheißungsvoll. Bei rund 60 Kilometer Windgeschwindigkeit brausen die beiden übers Wasser, kommen schnell voran. Das Problem, sie müssen jetzt durchziehen. Denn an dieser Stelle der Magellanstraße gibt es keine Möglichkeit anzuhalten. Verpflegen können sie sich kaum. Nur ein einziges Mal gibt es einen kleinen Fruchtsaft. Stunde um Stunde sind sie unterwegs. Am Ende des Tages der Jubel. 170 Kilometer und 7 Stunden am Stück sind sie auf dem Brett gestanden. Kein Wunder sind Gesa und André Scholz danach völlig entkräftet.
Jetzt bin ich einfach nur fix und fertig. Echt kaputt. Aber zufrieden. Für heute haben wir das Ziel erreicht.
André braucht jetzt dringend Nahrung, hat während des Höllenritts gelitten.
Der Horak sind dreimal aufs Brett genommen verloren und müssen wieder zurückschwimmen zum Brett. Dank nochmal pur energetisch, so hoch sie nachher dort.
Völlig ausgepumpt, aber zufrieden geht für sie dieser erste Kite-Tag zu Ende. Tags darauf. Es ist schon 9 Uhr morgens. Die Teambesprechung ist heute erstaunlich spät. Klar, die Strapazen am gestrigen Tag waren hart, sind aber wohl kaum der Grund für diese Passivität.
Ich merke schon in den Beinen, den Schultern, den Armen. Aber wenn man mit Fahren beginnt, ist's easy. Ich mache mir eher Sorgen wegen dem Wind, ob auch richtig bläst aus der richtigen Richtung.
Dass er richtig blasen tut von der richtigen Richtung.
Traumhaft ist sie, diese Landschaft. Bekannt für ihr raues, windiges Klima. Doch momentan geht kein Lüftchen.
Das geht eigentlich der Wolf,
direkt über der Magellanstraße hängen Wolken. Die bewegen sich keinen Deut.
Und bewegt sich kein bisschen. Und
das ist nicht gut. Sieht aus, als wäre es total windstill.
Sie stecken fest. Die Tage vergehen. Die Abenteurer verbringen die Zeit mit Nützlichem. Durch die Wartezeit werden die eng kalkulierten Vorräte aber langsam knapp. Immer wieder erkunden einzelne Teammitglieder die Umgebung. Trotz der fantastischen Szenerie, die Stimmung ist gereizt.
Der Wind ist unser größtes Problem momentan. Das Einzige.
Zwar schmieden sie immer wieder neue Pläne, doch das alles nützt nichts. Denn sie sind dem Wetter ausgeliefert und die Zeit rennt ihnen davon. Es ist der 6. Tag der Expedition. Immer noch warten sie auf besseren Wind. Aber heute scheint sich das Blatt zu wenden.
Unglaublich, jetzt ist er da. Ideal. Gut, ich bin fast durchgedreht vor lauter Warten.
Endlich nach tagelangem Warten geht es weiter. André ist schon auf dem Wasser. Gesa beim Start. Und dann passiert das bereits erwähnte Missgeschick. Das Brett ist weg und die Brüder außer sich.
Bei so wenig Wind darf es nicht vorkommen, dass man das Brett verliert. Das darf nie passieren.
André kann sich kaum beruhigen.
Ich hätte ihm eine knallen können. Ich wäre schon längst um das verdammte Kap herum. Aber was kann ich machen? So ist es eben.
Noch ist nicht alles verloren. Ein Ersatzbrett haben sie dabei. Allerdings nur eines, das bei starkem Wind eingesetzt werden kann. Sonst versinkt es im Wasser. Und der Wind frischt tatsächlich weiter auf. Wird so stark wie nie zuvor. Dieses Mal ist das Glück dem Team Holt. Mit Spitzentempi von über 50 km/h hetzen die beiden Abenteurer jetzt Richtung Atlantik, Richtung Ziel. In den letzten zwei Tagen legen sie unglaubliche 400 Kilometer zurück. Mit einem blauen Auge davongekommen schaffen sie, was noch nie Kitesurfer geschafft haben. Durchfahren die Magellanstraße nur mit ihrem Sportgerät.
Ich realisiere es noch gar nicht richtig. Wir sind einfach froh, hier zu sein. Kann es gar nicht beschreiben. Der Atlantik-Geser, das ist er, ja.
Von diesem Moment haben sie immer geträumt.
Also gib mir mal noch die hintere Hand, weil das Schlimmste ist, nach hinten fahren.
Nach hinten wegzufahren.
Aber
okay. Und draufstehen tut man, mit welchem Fuß nach vorne?
Genau, also du fährst jetzt Goofy, nennt man das.
Okay.
So stehst du perfekt. Nicht weiter vorne, sonst kippt es, aber ja. Nicht weiter hinten, sonst je breiter man steht, desto mehr Balance.
Okay.
Also jetzt kannst du dich mal, gib mir mal beide Hände. Genau.
Okay.
So, jetzt ziehe ich dich mal ein bisschen.
Gut. Ja, das klappt ja schon mal prima. Gut, und dann bremsen.
Den hinteren Fuß eigentlich. Ah ja, das ist natürlich schon vorgeschehen.
Wow, okay. Also aber
in Anfängen machst du das gut.
Ja, aber da braucht man immer jemanden, der einen hält.
Das Beste ist, die beste Übung am Anfang ist, man fährt rum und lernt mal so Kreise nach innen. Nachher Kreise nach außen. Also wenn man das schon kann, ist eigentlich schon mal gut.
Okay, nach dann wie vielen kann Lektionen man, kann
so
man das?
Kann man sich nach vorne bewegen. Nachher geht man so. Dann dreht man sich wieder. Ich bin ja Skateboardlehrer nebenbei.
Genau, du musst uns nicht zeigen, was du kannst. Du musst mir zeigen, was ich lernen soll.
Grundphasen, so wie das Alphabet, bevor man lesen und schreiben lernt.
Okay, gut, also.
Aber jetzt, ich probiere mal dir das Gefühl zu vermitteln, eine Kurve zu fahren mit meinem Board.
Okay.
Genau, gleich wie vorhin. Genau. Jetzt, wenn du auf eine Kante lehnst, merkst du, wie es schwer.
Okay,
genau. Perfekt. Sehr schön. jetzt hast du schon das erste Carving-Gefühl.
Okay.
Nachher eben in den Rundungen macht es richtig Spaß, aber das lassen wir noch heute. Genau, sehr schön.
Gut, also, dann versuche ich jetzt mal ganz alleine hier die 2 Meter zu fahren.
Okay.
Ja?
Hü. Genau, sehr gut. Jawohl,
okay.
Und jetzt lass ich mal schnell los. Sehr schön.
Super.
Das klappt ja schon mal gut.
Aus dem Waagrind. So,
ja,
gut, nicht schlecht.
Ja, jetzt kommst du allein, jetzt geht's.
Weißt du, was mir auffällt, Sven? Dass in dieser ganzen Anlage keine einzige Frau trainiert. Gibt's Frauen, die das machen?
Ja, ein paar wenige, aber es ist definitiv mehr ein Männersport.
Ist schon ein bisschen eine Macho-Bastion.
Ein bisschen eine Mutfrage auch. Männer haben generell mehr Mut oder müssen sich mehr beweisen.
Okay.
Dadurch auch mehr die, ja, die, ich weiß nicht, der Spirit oder was, was es ist. Es gibt Frauen, die fühlen es, die können es auch. Aber es sind
aber
wenige.
Das sind ein paar wenige.
Ja.
Sven, herzlichen Dank und alles Gute.
Danke dir. Gute Fahrt.
Danke. Tschüss. Tschüss. Naja, für mich wäre es definitiv nichts, allein schon wegen der blauen Flecken. Aber natürlich gibt es Frauen, die skaten können. Und denen die blauen Flecken und die Schürfungen nichts ausmachen, die, die besonders hart im Leben sind, die machen Roller Derby. Das ist eine Mischung aus Kampfsport und Rollschuhfahren. Die Sportart, die gab es schon länger in den USA und die erlebt zurzeit in der Schweiz ein Revival. Vor ein paar Wochen gab es ein Freundschaftsspiel zwischen Köln und Zürich oder sollte ich vielleicht besser sagen einen Freundschaftskampf.
Eins, zwei, drei, Zürich!
Beim Roller Derby geht's ans Eingemachte. Zerren und Schubsen ist ausdrücklich erlaubt. Freundschaftsspiel hin oder her, die Girls schenkten sich an diesem Wettkampf nichts.
Einfach, dass es so hart hergeht, dass sie einfach ineinander fahren. Das ist einfach voll cool zuzuschauen, weil einfach so viel los ist.
Rollschuhfahren, das Ganze drumherum, das ist Rockabilly, Punk.
Ich mag es, wie die sich pushen, wie die kämpfen, das ist lustig.
Die Spielregeln. Zwei Mannschaften verfolgen sich. Die Sprinterin versucht, die Gegnerinnen zu überholen. Das gibt einen Punkt. Schnell sind sie, die Zürich City Roller Girls. Vor 4 Jahren gegründet, sind sie momentan der einzige aktive Schweizer Verein. Roller Derby heißt auch ein sexy Outfit und ein Derby-Name.
Super Collider. Manta Tech.
Dot Morg.
Lady Oactive.
Eigentlich heißen sie ja Christina, Evelyn oder Marie. Sie trainieren 2-mal die Woche in der Halle einer alten Zürcher Gießerei. Sie sind Dentalhygienikerin, Studentin oder Physikerin. Was sie bestimmt nicht sind, Memmen. Denn Roller Derby ist eine Mischung aus Rollschuhrennen und Kampfsport.
Also es ist, mir gefällt, dass es eine Teamsportart ist. Ich sehe die Mädels 2-mal die Woche, habe sehr gute Freundinnen im Team. Und natürlich, dass man Sport treiben kann, sich bewegen.
Sie waren früher Eiskunstläuferin. Was ist der Unterschied?
Dass man 4 Räder hat und keine Kufen mehr.
Aber es geht auch härter zu.
Es geht ziemlich rau zu, aber auch im Eiskunstlauf kann man sich verletzen.
Ja, es ist anders als
die üblichen Sportarten. Schnell und grob. Ein Teamsport, aber trotzdem individuell.
Roller Derby erlebte seinen ersten Boom in den 1940er Jahren. Die Amerikanerin Taffy wurde zum Superstar. Ihre Spezialität? Ein gezielter Hieb, blitzschnell und mit engelhaftem Lächeln. Keine war so zäh, keine so leidenschaftlich. The crowd's like it. If you can dish it out. Heute erlebt Roller Derby ein Comeback. Vor ein paar Jahren kam der Frauensport auch nach Europa. Bei diesem Freundschaftswettkampf fallen die Schweizerinnen in den grünen Trikots mit ihrer starken Abwehr auf. Die Kölnerinnen schaffen es kaum durchzukommen. Stolz tragen schließlich die Zürich City Roller Girls den Sieg davon.
Wer übrigens richtig eintauchen will in die Welt des Freestyle, ist übernächstes Wochenende hier in Zürich goldrichtig. Dann findet einer der größten Freestyle-Events Europas statt, freestyle.ch. Mehr Informationen gibt's bei uns auf der Homepage dreisat.de/schweizweit. Und ich verabschiede mich jetzt mit einem Blick zurück. So modern diese Anlage hier ist, so anrührend sind die Bilder aus den Anfängen des Skateboardens aus dem Jahre 1965. Damals hieß die Sportart noch Rollbrettfahren und steckte buchstäblich in den Kinderschuhen. Ich wünsche ein schönes Wochenende, bis gleich. Adi miteinander.
Ein neuer Sport wurde erfunden. Das verrückte Brett. Vielleicht ist es auch ein neues Spiel. Ein Spiel, in dem das Wippen eine große Rolle spielt. Dieser Tage rollten in einem Außenquartier des zürcherischen Wetzikon eine bunte Schar Fanatiker auf ihren verrückten Brettern die Straße hinunter. Die ganze Dorfschaft machte mit, denn der neue Sport soll zugleich ein ideales Vortraining für das Skifahren sein, jedenfalls was das Wedeln anbetrifft. Der Vorteil dieser neuen Freizeitbeschäftigung liegt vielleicht darin, dass sie jung und alt begeistern kann. Dass dieser Sport ungefährlich ist, wollen wir nicht behaupten, denn Asphalt ist immer härter als Schnee. Doch Übung macht den Meister. Schließlich zeigte die bekannte Eiskunstläuferin Franzi Schmidt, dass das verrückte Brett sich auch für die Kür eignet, ob schon ein Fahrrad für die Fortbewegung nötig ist. Auf einem Bein versuchte sie die Arabesque, welche ihr schließlich gelang. Wer weiß, vielleicht wird in ein paar Jahren das verrückte Brett zu einer neuen Olympiadisziplin.